jetzt wisst ihr eigentlich schon alles Wichtige von mir. So, Mann von Carola, wunderbar. Gut, das lasse ich in Ruhe. Genau. Ich arbeite übrigens, wen es interessiert, beim Deutschen EC-Verband. Ich habe gesehen, ihr seid ja auch EC. Ich habe zumindest die Fahne gesehen in eurem Raum daneben an. Ja, die muss ja schon richtig eine Geschichte haben, diese Fahne oder dieser Wimpel, dieser Hammer. Richtig schön. Ich mache direkt noch ein Foto nachher davon und gibt es mal meine Archivarin, im EC haben wir ja so eine Archivarin, die das aufhebt. Ich denke, das hat da zumindest einen würdigen Platz, dass da ein Foto reinkommt. Genau, ich bin im Deutschen EC-Verband, bin dort Referent und zuständig für die Pfadfinderarbeit. Ja, der EC hat auch eine Pfadfinderarbeit, gibt so über 50 Pfadfinderstämme deutschlandweit im EC. Und die betreue ich, die gründe ich. Also wir gründen gerade viele Pfadfinderstämme. Und ich mache dann die Schulungen dafür, bringe Material raus und sowas alles. Genau, das ist eine meiner Sachen. Ich habe zusammen mit der Carola einen Verein, der heißt Jugend Move. Und wenn Carola hier ist, sagt ihr mal, sie ist im Verein Jugend Move. Dort bin ich auch. Ich bin da der erste Vorsitzende, quasi der Chef von Carola, ist auch schön. Genau, und dann, das machen wir sozusagen. Ich unterstütze sie dann auch im Rahmen von Jugend Move dann auch mit Schulungen oder sowas auch. So viel erstmal zu mir. Ich wohne in Weiherbusch und habe früher bei Neues Leben gearbeitet, in Wollmersen. Da bin ich jetzt aber schon seit 6 Jahren ungefähr. Schon nicht mehr. Schön mal wieder hier zu sein. Das letzte Mal, als ich bei euch war, habe ich euch gar nicht gesehen. Da habe ich eine Predigt eingesprochen vor der Kamera. Das war in der Corona-Zeit. Da durftet ihr hier keine Gottesdienste irgendwie machen. Und da habe ich vor einer Kamera bei mir in der Gemeinde gestanden, habe eine Predigt reingesprochen und dann euch die irgendwie abgeschickt. Und da, das war mein letzter Auftritt bei euch. Das ist immer komisch. Ich bin nicht so ein Kamera-Fan. Da redest du, keiner ist da, keiner reagiert. Man weiß nicht, ist jemand eingeschlafen oder sind die noch wach? Keine Ahnung. Hier sehe ich das von vorne, das freut mich sehr. Genau, klären wir aber diese Frage jetzt mal hier. Wer ist jetzt eigentlich Jesus? Denn es geht hier nicht um mich, es geht um Jesus heute. Klar, in einem Gottesdienst geht es immer darum, aber was ist es jetzt hier speziell? Und da möchte ich gerne ein kleines Erlebnis starten, was ich hatte. Ich bin jetzt nicht so der Zugfahrer, aber wenn ich schon mal Zug fahre, dann wird mir schnell langweilig und dann ziehe ich mich manchmal so zurück in mein Schneckenhaus, mache so einen Kopfhörer rein, bin am Handy oder so und irgendwie dachte ich, na, jetzt frage mal Jesus, was soll ich machen? Und habe dann gebetet beim Einsteigen und irgendwie wollte ich, dass was los ist irgendwie. Und er hat mir irgendwie klar gemacht, ich soll jetzt nicht Kopfhörer reinstecken, sondern soll mit den Leuten quatschen um mich rum. Das fällt mir eher schwer. Das ist jetzt nicht so ganz meins, fremde Leute einfach so anzuquatschen. Aber irgendwie hatte ich den Eindruck, das will jetzt Gott von mir. Okay, dann setze ich mich hin, war nicht mehr viel Auswahl. Eine Dame, hätte jetzt so meine Lehrerin sein können von früher aus der Grundschule, so ein bisschen älter, sah so aus. Und ich war nur dort ein Platz. Ich setze mich dahin. Na, wohin geht die Reise? Frag ich. Ja, zu einem Esoterik-Kongress. Okay, dachte ich, ja, interessant, okay, worum geht's da so? Dann erzählt sie mir das. Und dann fragt sie mich zurück, was ich ja gehofft hatte, ja, wohin geht's denn bei mir? Ja, zu einem christlichen Kongress. Ach, sagt sie, das hat dann quasi mit Jesus zu tun? Ich so, ja, das hat mit Jesus durchaus zu tun. Und habe ihr kurz erzählt, worum es da geht. Ich weiß gar nicht mehr, welcher Kongress das war, aber irgendeiner. Und dann sagt sie, ja, Jesus, den kennen Sie auch. Und dann wurde ich immer wirklich neugierig, wie jetzt, sie kennt den, eben erzählt sie mir vom Esoterikerkongress und wie Jesus kennt sie. Ja, mit dem haben wir es da auch zu tun. Wussten Sie, sagt sie mir, dass Jesus vor 2000 Jahren so einen Channel geöffnet hat, also so einen Kanal von uns, einen Heilungskanal, der in den Himmel geht, da ist da eine Wolke, die nennt sich Göttlichkeit. Und ich so, nee, nie gehört. Und dann habe ich gesagt, wo haben Sie das denn her? Weil die Quelle, wo von Jesus die Rede ist, ist ja die Bibel. Da habe ich es nicht gelesen. Und das passt auch irgendwie so gar nicht da rein. Gott ist was Persönliches. Erkläre so ein bisschen, wie ich Gott verstehe. Und meinte, ja, das hat sie von so einem Guru. Mit Bibel hätte sie jetzt nichts am Hut. Okay, wir hatten auch ein langes Gespräch noch. Ich weiß nicht, ob meine Worte irgendwie, die ich dann so hatte, während der gesamten Zugfahrt, das ging ja mindestens eine Stunde, jetzt Frucht gebracht haben, das konnte ich jetzt nicht mehr sehen. Aber es war ein sehr spannendes Gespräch, ich habe da was erfahren. Eine Sache, die ich da erfahren habe, war, dass wenn man den Namen Jesus in den Mund nimmt, dass die Menschen auf jeden Fall vielleicht was ganz anderes darunter verstehen, als was ich bisher unter Jesus verstehe und was im Wort Gottes über Jesus drinsteht. Insofern ist die Frage schon sehr wichtig und von Interesse. Was verstehen wir eigentlich, wenn wir diesen Namen Jesus sagen? Und es ist für uns auch wichtig, dass wir uns daran schärfen, was ist jetzt genau damit gemeint? Denn diese Unklarheit, die diese eine nette Dame da hatte, die betrifft viele Menschen, aber auch bei uns, auch bei Menschen, die vielleicht auch länger schon eine Gemeinde besuchen oder so, überlagern auch manchmal andere Themen oder andere Sachen, so dass wir den von Jesus manchmal eher so ein verschwommenes Bild haben und dass es manchmal uns hilft, wieder uns darauf klar einzustellen, ja, wie ist es eigentlich gemeint. Und deswegen möchte ich hier ein paar Texte zwischendurch mal lesen aus der Bibel. Dann habe ich hier so einen Text mitgebracht, der sehr spannend ist. Es ist einer dieser Texte, die in allen vier Evangelien auftauchen. Also nicht, es sind nicht so Massengeschichten oder Aussagen, die in allen vier Evangelien sind. Wir haben öfter, dass es in dreien ist, in den ersten dreien. Aber es ist in allen vieren, was ist, das ist gar nicht so häufig. Aber das ist eine dieser Sachen. Und daraus wage ich mal die kühne Behauptung, dass es ein sehr, sehr elementarer Text ist, den zumindest alle vier Evangelienverfasser für nötig betrachtet haben, ihn aufzuschreiben für alle, die sich über Jesus interessieren. Genau, gehen wir da mal rein. Ich lade euch ein, da neugierig zu sein. Klar, Jesus hat den Namen Jesus von euch schon mal gehört, bestimmt. Aber was ist jetzt hier das Entscheidende daran an dieser Sache? Deswegen gehen wir mal zu dem Text hin. Ich klicke das immer weiter. Wenn das funktioniert, ich probiere es mal. Anmachen wäre gut. Ich probiere es. Also irgendwas geht nicht. Vielleicht könnt ihr doch netterweise weiterklicken. Genau, ich lese den Text hier mal vor. Hier von der Seite. Könnt ihr ihn mitlesen. Lukas 9 steht das zum Beispiel da. Ich gehe auch manchmal auf die Parallelstellen dann ein. Aber das ist hier dieser Text. Einmal hatte Jesus sich zum Gebet zurückgezogen und nur seine Jünger waren bei ihm. Da fragte er sie, für wen halten mich die Leute? In dem gleichen Kapitel steht kurz vorher die gleiche Frage schon mal. Ja, und zwar hat dort Herodes die Frage gestellt, wer ist dieser Jesus? Also ein bisschen anders formuliert, aber wer ist dieser Jesus? Also auch Herodes bewegte schon diese Frage und auch Jesus hat das so gehört. Die Leute reden über ihn, klar, logisch. Er hat ja gerade eine Speisung der 5000 hinter sich, hat viele Wunder getan. Natürlich reden sie über ihn und alle wollen wissen, wer ist der eigentlich jetzt hier wirklich. Also das ist so die Situation. Alle wollen das wissen und Jesus will jetzt wissen, ja, für wen halten die mich denn eigentlich? Zählt es doch mal auf. Erklär doch mal. Und dann sagen die natürlich lauter Sachen, die ihnen zu Ohren gekommen sind. Also für Elia, Johannes der Täufer, in den Paralleltexten ist dann auch noch von Jeremia die Rede oder von anderen Propheten. Also die Leute haben verschiedene Optionen, die sich natürlich komplett widersprechen. Also ist er jetzt Elia oder ist er Johannes der Täufer? Wäre schon mal ein entscheidender Unterschied. Ist er einer der Propheten? Ja, übrigens, diese Frage ist bis heute aktuell, denn im Islam zum Beispiel sieht man Jesus als Prophet an. Ja, das ist eigentlich genau die Sache, die von vor 2000 Jahren schon gedacht wurde. Ist bis heute so. Ist Jesus vielleicht einer dieser Propheten? Ist er ein neuer Prophet, ein alter Prophet, wer auch immer? Auf jeden Fall eine Lösung, die für viele erstmal naheliegend erschien. Also Johannes der Täufer ist gerade geköpft worden, also auch kurz vorher, ist gerade nicht mehr da. Johannes der Täufer hat ja selber jemanden angekündigt, der nach ihm kommt, der größer ist als er. Es macht nicht viel Sinn, dass es jetzt wirklich Johannes der Täufer ist, der direkt auferstanden ist. Also da, das würde ich sagen, war sehr, sehr dahergesagt. Elia war noch so ein heißer Favorit, wo viele gesagt haben, dass er wäre Elia. Elia war sehr sympathisch für die Leute damals. Was sie hauptsächlich in Erinnerung hatten von Elia war, dass er die falschen Propheten, die 300 falschen Propheten, ihr wisst, was er mit ihnen gemacht hat, ja, Er hat sie alle hingerichtet. Elia als Prophet hat das Schwert in die Hand genommen. Nicht nur das Schwert symbolisch als Wort Gottes, sondern auch das Schwert selber. Und hatte 300 Propheten getötet. Die Leute damals hätten sich jetzt sehr gefreut, da wäre wieder so einer da. Einer, der so prophetische Taten tut. Also die Prophet hat eben tut, Wunder. Aber auch bitte mit dem Schwert kommt und bitte alle, möglichst die Römer und auch noch die anderen, die Bösen, auch bitte richtet. Diese Hoffnung war zumindest da. Und diese Hoffnung schwang immer mit. Als die Leute Jesu Taten gesehen haben, dachten sie, ja, das ist ja ähnlich wie bei Elia. Das ist ja ganz ähnlich. Das ist ja vielleicht dieser Messias, auf den wir warten. Dieser Befreier. Palmsonntag ist noch nicht so lange her. Da wurde ja Jesus mit Palmwedeln begrüßt in Jerusalem. Diese Palmwedeln waren die typische Begrüßung auch für die Freiheitskämpfer, die es gab. Also als wenn es irgendeinen König gab vorher, irgendjemand, der da besiegt wurde und die jüdische Freiheitskämpfer haben gegen den gekämpft und sie haben gewonnen, dann wurden diese Sieger immer mit Palmwedeln begrüßt. Das war quasi so ein Symbol für die militärisch sieghaften Leute. Die wurden so begrüßt, wenn sie dann zurückkamen von dem Einsatz, von dem Kriegszug und wurden damit begrüßt. Es war also immer dieses, ein militärischer Sieger soll es sein. Einer, der das Schwert greift und stark ist. Und kämpft. Ja? Deswegen auch hier Elia sehr, sehr sympathisch für die Leute damals. Deswegen dachten sie das. Oder ein anderer alter Prophet. Machen wir mal weiter im Text. So, jetzt die entscheidende Frage, die Jesus stellt. Und ihr, für wen haltet ihr mich? Petrus antwortete, für den Christus, den Gott gesandt hat. So, und das ist jetzt hier ein Wendepunkt in den Evangelien. Wer sich mit dem Leben von Jesus mehr und näher mal beschäftigt hat, weiß, da gibt es so bestimmte Phasen, so Anfang des Wirkens in Galiläa und dann hat er dann da was gemacht, dann Jerusalem und irgendwann dann die Passionszeit. Also man kann Leben Jesus in Phasen aufteilen. Und das hier ist genau so eine Übergang zur nächsten Phase. Ja, also dieses Petrus-Bekenntnis, was ja in allen vier Evangelien ja vorkommt, ist der Übergang. Die Jünger bekennen jetzt, ja, du bist der Christus. Oder übersetzt Messias, was das gleiche Wort ist, ist eine griechisch, andere hebräisch. Also der Gesalbte übersetzt Christus, ja, ist der Gesalbte, genauso wie Messias ist es der Gesalbte. Also das ist das gleiche Wort. Und Petrus bekennt das hier mit so einem Satz und ist eigentlich, ich würde mal sagen, so das kürzeste Glaubensbekenntnis, was wir so haben, so, du bist Christus, den Gott gesandt hat. So, wenn wir mal nicht wissen, so, wir werden gefragt, so, und was glaubst du, wen glaubst du so, uns fällt jetzt das andere Glaubensbekenntnis nicht ein und die anderen Sachen fallen uns nicht ein, das könnte uns einfallen, ja, das merken wir uns und das geben wir weiter. Das ist so das kürzeste Bekenntnis. Das können wir auch sagen. Und das war natürlich ein entscheidender Weg im Leben von Petrus. Der hat damit noch nicht alles verstanden. Das sehen wir auch gleich noch. Und hat natürlich auch noch ein paar Fehler gemacht. So wie wir ja auch. Oder ich schließe mich jetzt mal mit rein. Also wie ich auch. Als ich Christus zum ersten Mal erkannt hatte, es war mit 23 Jahren. Ich habe mich entschieden auf einer Veranstaltung, Evangelisation. Und da war ich 23. Ja, ich war ganz am Anfang. Aber ich habe verstanden, ja, das ist jetzt hier der Christus, der muss in mein Leben, sonst geht es hier alles im Bach runter. Mein Leben klappt so nicht, so klappt das. Und da habe ich aber trotzdem noch nicht viel verstanden. Aber das Entscheidende. Und dann ging es los, so war bei Petrus das genauso. Er hat hier diesen Satz gesagt, der jetzt hier wichtig ist. So, wie reagiert Jesus darauf? Jetzt gucken wir nochmal den nächsten Vers an. Aber Jesus schärfte ihnen nachdrücklich ein, mit niemandem darüber zu reden. Ja, alle haben die Frage, wer ist Christus oder wer ist Jesus, haben sie ja gefragt. Jetzt ist hier die richtige Antwort. Und er sagt erstmal, redet mit niemandem darüber. Warum? Antwort finde ich, sehr gut in Johannes 10. in Johannes 10. Das ist also von der Zeit im Leben von Jesus etwas später. In Johannes 10, so diese Hirtenrede, sagt, ich bin der Hirte, die Schafe hören meine Stimme und so, das ist so diese Sache. Und dann kommen plötzlich von der Seite lauter Pharisäer und die bedrängen ihn und sagen, sag uns jetzt endlich, bist du der Christus oder bist du es jetzt nicht? So quasi Pistole auf die Brust. Bist du das jetzt, auf den wir warten seit Jahrhunderten, oder bist du es nicht? Und dann sagt er, ja, die Schafe hören meine Stimme. Die folgen mir. Und die Taten, die tue ich im Namen des Vaters. Ich bin der Sohn und ich tue sie zu Ehren des Vaters. Aha, du bist quasi Gottes Sohn, du nennst dich Gottes Sohn, und dann wollten sie ihn steinigen. Und sie haben es mehrfach versucht, ihn zu steinigen. Er entwich, steht in der Lutherbibel. Ich weiß nicht genau, wie das jetzt so genau passierte. Vielleicht ist er durch die Menschenmenge, die da drum war, plötzlich irgendwie raus entwichen. Also er floh nicht. Er hat auch nicht zu Ende da rumgestanden, sonst wäre er auch gesteinigt worden. Also er musste raus aus dieser Situation nach Johannes 10. Und da sieht man, was sie vorhatten. Sie hatten vor, ihn direkt zu steinigen, wegen diesen Sätzen. Und deswegen, seine Zeit war aber noch nicht gekommen. Seine Zeit war erst später. Er hatte hier noch, als das war, sagte, noch mindestens ein Jahr Zeit. Ja, also es ist nicht Passionszeit, das ist quasi noch mittendrin. Und deswegen wollte er nicht, dass die Eskalation so schnell zunimmt, dass er gesteinigt wird. Ja? Also, wir haben hier ein Verbot, darüber jetzt zu sprechen und es allen zu sagen. Jesus sagt hier quasi, lasst sie ruhig noch in der Ungewissheit. Ja, meine Zeit ist noch nicht gekommen, ist noch nicht da. Sie ist bald, ist sie soweit. Aber jetzt ist sie noch nicht da. Denn, und jetzt sagt er hier noch etwas, was das ergänzt, was Petrus noch nicht so weiß. Denn der Menschensohn wird vieles erleiden müssen. Dafür war Petrus noch nicht bereit. Die Ratsältesten, die Hohenpriester, die Gesetzeslehrer werden ihn verurteilen und töten. Aber am dritten Tag wird Gott ihn wieder zum Leben erwecken. Das ist eine Botschaft, die Petrus und die anderen Jünger kaum fassen konnten in diesem Moment. Das war jetzt das erste Mal, dass Jesus das sagt. Er wiederholt das später noch ein paar Mal, aber das ist hier das erste Mal, dass er das jetzt so sagt. Also sie erkennen erst Christus und nun sagt er aber nicht nur, wie er heißt, wer er ist, sondern auch wie er ist. Ja, es geht nicht nur um den Titel, es geht auch um das, wie er ist. Genau, aufgrund dieses Textes will ich mal ein bisschen durchgucken. Wir schauen uns ein paar Sachen nochmal genau an. Am Anfang ist da so eine Verwirrung und Unklarheit, die hier entstanden ist, die Menschen damals hatten. Und diese Verwirrung, klar, die kennen wir heutzutage aus. Auch ihr kennt auch Menschen bestimmt, die haben eher so ein philosophisches Interesse an Religion, vielleicht an Jesus, an Kirche. Manche haben ein existenzielles Interesse daran, die sagen, wohin mit meiner Schuld? Wohin mit meinem Leiden? Oder so, die haben tiefe Fragen und kommen deswegen zu Jesus. Manche wollen es einfach nur wissen und schlauer sein. Manche haben auch wirklich gar kein Interesse. Die Menschen kennt ihr selbstverständlich auch. Aber wer ist er eigentlich? Also in diese Unklarheit herein brauchen wir Klarheit. Und wir sollen sprachfähig sein und für uns erkennen, wer Christus für uns ist. Dass er hier mit dem Titel hier hantiert, wir haben gerade den Titel Christus gehört. Wir haben auch den Titel Menschensohn gerade gelesen. Habt ihr es gesehen? Hier unten war das. Warte mal, ich sollte nicht zu viel rumspielen. Genau, ich lasse euch, glaube ich, den Job besser machen. Aber ich glaube, dieser Pointer, der funktioniert hier. Ja, genau. Schaut mal hier. Er sagt hier, dass du bist Christus. Und hier steht, denn der Menschensohn muss noch viel erleiden. Könnte man ja sagen, wieso sagt er nicht, der Christus muss viel erleiden? Also er korrigiert jetzt den Christusbegriff. Ja? Dann denkt man ja, hatte Jesus jetzt nicht richtig zugehört? Also wieso sagt er denn hier, du bist Christus? Da müsste er doch sagen, ja. Aber er sagt hier, der Menschensohn muss viel erleiden. Jesus hat den Christusbegriff gar nicht so oft in den Mund genommen. Schon gar nicht für sich. Er hat fast jedes Mal vom Menschensohn gesprochen. Ja? Und da sollen wir nicht mit verwirrt sein, denn Ich vergleiche das gerne mit dem Charles dem Zweiten. Nee, wie heißt der König von England? Der Zweite, ne? Oder ist es der Dritte schon? Charles der Zweite? Ungefähr so. Der hat auch mehrere Titel. Ja, der heißt zum Beispiel Duke of Cornwall. Und ich habe es mir aufgeschrieben, Lord of the Islands und so weiter. Der hat über 10 Titel. Also er ist König und ist der höchste Titel, den er hat. Und dann hat er natürlich noch lauter andere Titel. Auch die anderen, da, die haben auch alle noch solche Bezeichnungen, solche Namen. Die widersprechen sich nicht. Und wir können vielleicht dieses, dass es sich nie widerspricht, auch hier jetzt mal mit reinnehmen. Der Titel, die Jesus hatte, waren ja noch mehr. Friedefürst, Wunderrat und so weiter. Also Christus hat viele Titel gehabt, mit denen er sich beschreibt oder in der Bibel beschrieben wird. Und man kann dann nicht sagen, ja, ist er jetzt das oder ist er das? Nein, er ist natürlich beides. Er hat verschiedene Dinge. Der Menschensohn, dieser Titel, der ist aus Daniel, aus dem Buch Daniel, Kapitel 7, wo der Menschensohn angekündigt wird, der kommen wird. Und er wird dort als Richter beschrieben und als einer, der Sohn eines Menschen gleich vom Himmel kommen wird. Er trifft eigentlich noch besser, noch perfekter. Da gibt es aber nicht so viele Aussagen zu in der Bibel, eher so in außerbiblischer Literatur. Aber für Jesus traf dieser Titel eigentlich noch besser. Er ist eigentlich sogar noch etwas höher, weil er alles mit einschließt. Also zusätzlich zum Herrscheramt auch das Amt des Richters. Insofern ist das sein höherer Titel, Menschensohn, obwohl er sich gar nicht höher anfühlt oder anhört erstmal. Aber wenn man Daniel 7 anguckt, macht das gerne mal heute, da seht ihr dann, wie dieser Titel da beschrieben wird. Also er nennt sich immer Menschensohn, kein Widerspruch, sondern eine Klarstellung. Und dieser Christus-Titel war ja von den anderen eben missverständlich. Die dachten, ja, da kommt ja ein Christus, ein Gesalbter. Der Gesalbte ist meistens der König gewesen, der gesalbt wurde mit Öl zur Einführung in das Amt. Ja, also ein Bundeskanzler wird nicht gesalbt. Ja, oder Gemeindeleiter, Pastoren, nee, eigentlich ja nicht üblich. Ja, aber damals war es völlig klar, wer gesalbt wird, ist König oder Prophet. Oder auch manchmal für ein Freudenfest hat man sich auch gesalbt gegenseitig. Da war ein Freudenfest, Hochzeit oder so. Dann gab es auch Salbgefäße. Wir sehen die auch im Neuen Testament auch. So eine Frau, die Jesus da gesalbt hat, Füße abgetrocknet mit den Haaren und so. Manche kennen die Geschichte. Da ist auch so ein Salböl die Rede. Das brauchte die jetzt nicht für eine Königskrönungszeremonie. Das brauchte sie für Freudenanlässe. Das war so ein Roch auch gut. Man hat sich damit auch gesalbt. Aber erst einmal wurde verstanden unter einem Gesalbten ein Herrscher, ein König und möglichst ein Machtvoller. Wie David, ja, wie David die Philister bekämpft hat, so wird das auch einer sein, der Christus oder der Messias, Gesalbte, der jetzt hier einfach auch militärische Klarheit schafft, wo das Volk doch besetzt wurde. So, also, in diese Unklarheit kommt hinein, diese verschiedenen Optionen, dann haben wir hier, welche Perspektive willst du das wissen? Will man das wissen? Philosophisch? Will man es persönlich wissen? Warum willst du es wissen? Also warum ist für dich relevant, wer Christus genau ist? Ich persönlich kann nur von mir sagen, ich habe ein existenzielles Interesse daran. Ich wusste, als ich mich bekehrt habe, mit 23 Jahren oder Jesus mich gefunden hat, in gnädiger Weise, wusste ich nicht, wohin mit meiner Schuld. Und ich wusste auch nicht, wo ich hingehe, wenn ich sterben werde. Ich habe bis heute diese Fragen, die sind natürlich jetzt auch teilweise gelöst. Ich weiß, man weiß dann, wo man hingeht, klar. Aber will man es nur wissen, um schlau zu werden, will man es wirklich wissen? Was ist deine Frage? Also warum ist es für dich existenziell, wer Christus ist? Ich habe euch ein Beispiel gegeben von mir. Und das geht über meine Lebenszeit hinaus. Es ist über die Lebenszeit wichtig zu wissen, also dieser Name Christus ist jetzt ja nicht nur der Nachname von Jesus, ja, sagen wir Jesus Christus, das ist ja eigentlich der Titel. Also eigentlich wäre ja richtig so Christus Jesus, ist auch oft in den Briefen auch so, Christus Jesus der Titel zuerst und dann Jesus, wie sein eigentlicher Name ist. Das ist ja nicht nur, ach ja, jetzt sind wir ein bisschen schlauer, sondern ist er der Christus, der von Gott gesandt ist und der Macht hat, über Leben und Tod, dann ist es für mich, für dich durchaus relevant. Ich weiß nur, das war damals so und ist auch heute so, viele wollen diesen Christus gar nicht. Naja, warum haben sie denn lauter Sachen jetzt sich überlegt, wer bei Jeremia ist und sonst wie? Naja, das ist auch unangenehm. Ist auch unangenehm. Also wenn da jetzt wirklich ein Gott ist und der Gott schickt jemand hier auf die Erde, der den Sohn Gottes und der hat die Macht über Leben und Tod, dann hat es was mit dem Leben von jedem Menschen auf dieser Erde zu tun. Dann ist das sehr, sehr relevant. Ist Christus ein guter Lehrer? Ist Christus einer, der uns Lebenshilfe gibt? Ich komme nicht klar, ich brauche jemanden, an den ich mal bete. Das hilft mir auch rein psychologisch. Ja, mag sein. Aber das reicht nicht aus. Es reicht nicht aus. Christus ist viel mehr. Die Menschen damals und die Menschen heute machen Gott klein, wenn wir klein von ihm denken. Wir machen damit Gott klein und wir nehmen uns Entscheidendes weg. Ein Gesalbter, ein Messias, ja. Wer ist Christus? Wir haben es gerade gesehen, von Petrus sagt es, es ist er. Wie ist Christus? Er ist anders, als heute und damals die Menschen dachten. Er wird nämlich nicht weitermachen mit den vielen Wundern, die er in der ersten Phase seines Lebens gemacht hat, sondern wird jetzt viel mehr lehren. Ab dem Moment wird er viel mehr lehren, seine Jünger aussenden, sie bevollmächtigen. Er bereitet sie schon vor, die Jünger auf die Zeit danach. Und so wie das für Petrus und Co. nicht reichte zu wissen, der tut Wunder, so reicht es uns für uns auch nicht aus, zu wissen, er tut Gutes oder er sagt Nettes und Gutes, sondern wer ist er eigentlich? Ja, so kann quasi wenn wir Jesus anerkennen als unseren Messias, wenn du ihn als dein Messias anerkennst, ist es eine Lebenswende. Wenn jemand zu Christus, dem Gesalbten, gehört, ist er eine neue Schöpfung. Altes ist vergangen, etwas Neues hat begonnen. Also das ist dann ein Change im Leben, wenn wir diesen Satz, wie ihn Petrus gesagt hat, du bist Christus, der Sohn Gottes, ist das auch ein Change in unserem eigenen Leben. Das heißt, diese Bedeutung von dem Namen, von dem wir eigentlich ist, ist für uns nicht zu unterschätzen. Ich springe einmal zu der Parallelstelle in Matthäus. Matthäus 16 ist eine Parallelstelle, wo quasi das Gleiche steht. Und ich will euch das nicht vorenthalten, wenigstens ganz kurz da reinzublicken. Ich sehe schon, manche haben eine Bibel dabei. Matthäus 16, Vers 18. Da ist ein interessanter Vers. Also direkt nachdem dort Jesus fragt, wer denkt ihr, wer ich bin? Sagt Petrus dann, du bist Christus. Was antwortet Jesus? Ja, müssen die immer zusammen sehen, die Paralleltexte. Da sagt er erstmal, du bist Petrus. Also, Petrus sagt zu Jesus, du bist Christus, ja, und er sagt, du bist Petrus. Warum? Ja, warum? Warum sagt er das? Du bist Petrus und auf diesen Felsen will ich meine Gemeinde bauen. Und das Totenreich mit seiner ganzen Macht wird nicht stärker sein als sie. Also, in dem Moment, wo Petrus Jesus erkennt, bekommt er seine Berufung. In dem Moment, wo wir Christus erkennen, erkennen wir uns. Und erkennen wir uns im Licht von Jesus. Und wissen von uns was. Also, erkennen wir Christus, erkennen wir uns. Was ist meine Bestimmung? Diese Frage haben so viele Menschen und kommen nicht weiter. Vielleicht wegen dieser Sache. Vielleicht, weil wir ihn zu klein machen, weil er für uns nicht der Herrscher ist, der Mächtige, der Leidende, der für uns ans Kreuz gegangen ist und der wirklich und leibhaftig auferstanden ist. Vielleicht machen wir ihn zu klein, vielleicht machen wir ihn zu klein. Nicht nur die draußen, die anderen oder so, sondern wir selber. Also in dem Moment, wo wir Christus erkennen, erkennen wir uns, weil er uns etwas zusprechen kann. Wir sind in dem Moment offen für ihn und Jesus selber kann uns sagen, was ist unser Auftrag? Was sollen wir tun? Wohin mit unserem Leben? Und das letzte Bibelvers, den habe ich, glaube ich, hier auch abgedruckt. Ja, genau. Schaut mal hier, was dazu steht, was es jetzt mit dir macht. Wir werden auch durch ihn zu Gesalbten. Also, dass Christus für uns ist, mit uns ist, ist das eine. Und jetzt ist das der Zuspruch. 2. Korinther 1, 21. Gott selbst ist es, der uns zusammen mit euch im Glauben an Christus seinen Gesalbten festigt. Er hat uns alle gesalbt und damit in seinen Dienst gestellt. Also, indem wir Christus anerkennen als König, macht er uns auch zu Königen oder zu Prinzen und Prinzessinnen oder sowas. Also er adelt uns auch selber mit einer Salbung. Hier steht der Titel Christus, also der Gesalbte, salbt uns. Das geht also weiter. Jeder, der an Jesus Christus glaubt, bekommt Würde, bekommt Zuspruch. Und das steht in den Versen danach, das wird durch den Heiligen Geist versiegelt sozusagen. Aber hier haben wir es erstmal so, auch wir sind gesalbt. Es bleibt also nicht stehen, dass wir einbahnstraßenmäßig ihn anerkennen, sondern es gibt andersherum auch etwas von ihm zu dir als Gesalbter. Du kannst also auch als Gesalbter heute herausgehen in diesen Sonntag und wissen, dass er dir diese Würde zuspricht. Wenn du an ihn glaubst, bekommst du die Königswürde genau, wie er sie verdient hat, bekommen wir sie auch. Und damit sind wir in seinen Dienst gestellt, als Könige, nicht als Sklaven, nicht als Handlanger, sondern als Gesalbte. Und damit möchte ich gerne enden und ich würde es gerne noch dafür beten. Jesus, ich bitte dich wirklich, dass wir erkennen an deines Wortes, wer du bist und vor allen Dingen, wer du auch für jeden Einzelnen von uns in diesem Raum bist. Ich bitte dich, dass du uns genauso, wie du dem Petrus zugesprochen hast, wer er ist, auch dass du uns tust, dass du uns sagst, wo unser Platz ist, dass wir Würde haben in deinen Augen und dass wir als deine Kinder, als deine Königskinder in die nächste Woche gehen können, in diesen Tag gehen können und in diesem Selbstverständnis dich groß machen können. Sei du mit uns an diesem Tag. Amen. Der Herr segne uns und behüte uns. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über uns und sei uns gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht über uns und gebe uns seinen Frieden. Amen. Ja, somit sind wir am Ende des Gottesdienstes. Ich wünsche euch einen richtig schönen Sonntag. Seid gesegnet und alles Gute.